Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin auf superlevel.de. Ich bin der Micha, ich bin immer noch auf der Game Connection in Frankreich, in Paris. Und neben mir ist die PR-Sprecherin von Shine. Ist das richtig?
Das ist richtig. Ich bin Tiare und ich mache für Zeppelin Studio eigentlich Marketing und PR.
Und euer Spiel ist ja eigentlich schon seit ein paar Tagen raus, ne?
Ja, genau. Wir sind seit 10.10. auf Steam und ja, hatten eigentlich am 14. Juli schon Release auf anderen Plattformen. Also ja. Ist schon angelaufen.
Und ich glaube, ich spreche für ganz viele Leute. Ich habe es null mitgekriegt. Also ich bin heute zu dieser, oder gestern vielmehr, zu dieser Award-Nominee-Geschichte gewesen. Mhm. Und dann liefen diese ganzen Trailer und ich so, Shine, deutscher Name, Zeppelin, kommt mir so bekannt vor irgendwie. Und dann habt ihr nicht so die Aufmerksamkeit bisher gekriegt, oder?
Also wir haben eigentlich, also für uns, unserer Meinung nach, bei der Gamescom zum Beispiel und der Game City jetzt in Wien, recht viel Aufmerksamkeit bekommen, so im Vergleich zu den letzten Jahren, letzten Events. Hauptsächlich natürlich in Österreich. Also ja. Österreich, Nationalfernsehen, Radio, die sind alle ganz toll begeistert, sind super, super unterstützend, das ist echt, wir fühlen uns mega wohl. Aber natürlich ist der Markt relativ klein. In Deutschland sind wir gerade irgendwie am Fuß fassen, aber es gibt ja auch so viele deutsche Spiele. Also irgendwie da so sich rein eine Lücke buddeln, ist auch nicht so einfach.
Ist ganz schön schwierig. Also ich meine, auf Steam habe ich es jetzt so nicht mitgekriegt. Und wenn man nicht so ein bisschen drauf achtet auf die Indie-Schiene, dann kann man auch ganz schnell was verpassen irgendwie. Ja. Ne? Shine, jetzt müssen wir mal ganz kurz natürlich über das Spiel reden. Shine ist, ich beschreibe es mal mit, versuche es mit einem Satz, sieht für mich wie ein Plattformer aus.
Ja. Das ist richtig. Es ist ein Puzzle-Plattformer. Mhm. Es wird sehr oft mit Braid und Limbo verglichen. Also irgendwie ein Let's Player hat mal geschrieben, if Limbo and Braid had a baby, it would be Shine. Mhm. Und das ist auch echt der erste Eindruck. Aber es ist natürlich nicht wie Limbo und Braid. Es geht darum, dass man mit Licht neue Dimensionen eröffnet.
Krass.
Und ja. Also man geht durch einen Sumpf. Und die Geschichte ist so eine Findet-Nemo-Geschichte. Man sucht seinen Sohn, also dieser Mann sucht seinen Sohn im Sumpf, weil da ist er verschollen. Und man trifft auf ein Irrlicht und das Irrlicht wird zur einzigen Hoffnung, aus dem Sumpf wieder rauszufinden oder weiterzufinden, geschweige denn einen Sohn zu finden. Und das Irrlicht verspricht einem eben einfach so Beistand und Hilfe, nimm mich doch mit, ich zeige dir den Weg. Und er hat ohnehin keine Wahl, also nimmt das Irrlicht mit und kann damit Licht machen.
Das klingt super melancholisch.
Ja, ist es auch. Also auch der Soundtrack ist eigentlich darauf abgestimmt, dass es echt eine sehr, auf eine gewisse Art, bisschen humorvolle, aber doch sehr, sehr traurige, düstere Stimmung ist eigentlich.
Ja. Du hast ja gerade schon selbst gesagt, ein bisschen Limbo ist die Assoziation, aber Limbo war ja auch mega melancholisch und mega düster und so. Also was ja für Videospiele eigentlich schon ungewöhnlich ist, das so hinzukriegen. War es für euch dann auch so ein Ziel, so eine ähnliche Stimmung dann einzufangen und so konsequent durchzuziehen?
Ich muss also zugeben, dass wir Limbo erst 2 Jahre nach Anfang der Entwicklung mal gespielt haben. Wir kannten das gar nicht. Wir haben dann irgendwann so oft einen Vergleich gehört, da dachten wir uns, okay, sollten wir vielleicht mal gucken, ob die Leute eigentlich recht haben. Ich bin selbst noch gar nicht fertig. Ich hänge gerade irgendwo. Ich hoffe in der Nähe vom Ende rum, ich komme nicht weiter.
Ja.
Limbo ist creepy. Also echt, ich habe bei Limbo, vor allem als die Spinne kam und einen so aufspießt, ich hatte echt manchmal Angst. Und das ist Shine nicht. Shine ist nicht creepy. Mhm. Das Irrlicht ist ein bisschen zynisch, ist sehr humorvoll, verarscht einen ein bisschen, neckt einen ein bisschen. Also es ist schon so, der Charakter ist traurig, ist verzweifelt, will weiter, weiß nicht weiter, ist irgendwann auch ein bisschen gleichgültig. Mhm. Es geht so ein bisschen die Trauerstufen ab und ja, irgendwann.
Es ist schon so eine Depression, die du da beschreibst, ne? Also eine Verzweiflung und
Also das wollen wir den Spieler zwar glauben machen, aber es ist nichts, man ist, glaube ich, mehr damit beschäftigt, wirklich einfach durch die Level zu hüpfen. Also beispielsweise Super Mario sucht nach seiner Prinzessin, aber er ist deswegen nie irgendwie groß verzweifelt. Es kommt keine, oh Gott, wo ist sie hin, Szene, also doch ganz am Anfang, aber dazwischen ist es vergessen, es ist alles happy, peppy, toll. Und ich finde, unsere Farben machen das Ganze eigentlich, also dadurch, dass es einfach so schön bunt ist, machen das Ganze irgendwie magisch und man vergisst eigentlich die Tragik dahinter ein bisschen.
Also Super Mario ist natürlich ein super extremes Beispiel, weil der sagt ja schon, wenn du auf Start drückst, hallo, ich bin Mario.
Ja, genau.
Und ich habe überhaupt gar keine Vergangenheit irgendwie so und mir geht's total gut. Und dann passiert diese Szene, die jeder kennt, die Prinzessin wird entführt. Manchmal ist es ja auch sein Bruder, aber in der Regel ist es halt wie heißt die? Peach, ne?
Peach.
Und dann ist alles vergessen. Dann kommt die geilste Nintendo-Musik irgendwie, Jazz und super lustig und alles ist vergessen. Und du hast es ja gerade gesagt, also ich habe jetzt gerade hier so schöne Visitenkarten vor der Nase, die ich später mal fotografieren muss. Und habt ihr schon diese Farbpalette so schön auch dargestellt, also sehr repräsentativ. Und ich sehe hier so, ich beschreibe das mit meinen eigenen Worten, so Luftblasen. So Blasen, wo man in andere Dimensionen reinsehen kann. Ist das richtig?
Also wir bezeichnen das als Lichtradien. Und im Prinzip ist es so, es gibt verschiedene Lichtquellen. Das Irrlicht, das man mit sich trägt, ist natürlich eine. Ist auch die stärkste. Dann gibt es Glühwürmchen, irgendwelche so leichten Schmetterlinge, je nach Farbe. Es gibt Laternen. Das sind im Prinzip portable Lichtquellen, die man auch irgendwo abstellen kann. Und die sind auch extrem wichtig, um dann später die Rätsel zu lösen. Und eben im Radius dieser Lichtquellen ändert sich die Welt. Also das ist ein Portal in eine andere Welt. Und das Irrlicht zum Beispiel weiß, dass all diese Welten parallel existieren. Aber der junge Mann kann es nicht sehen. Der sieht es natürlich nur, wenn das Licht hinscheint. Und mit der Zeit gewinnt man dann auch die Fähigkeit, diese anderen Lichter anzumachen, auch selbst, indem man Sumpfungeheuer bezwingt. Man hat keine Waffen, hat immer nur das Licht. Und ja, man muss diese verschiedenen Lichter manchmal miteinander einsetzen, manchmal gegeneinander einsetzen. Die decken sich zum Teil auch ein bisschen ab. Und ja, also der Fokus ist echt wirklich damit, Rätsel zu lösen. Und es ist auf jeden Fall ein anspruchsvolles Spiel, bei dem man auch mal nachdenken muss.
Ja, also man hat auch Zeit, oder?
Man hat Zeit, man hat unendlich Zeit, man hat unendlich Lichtkraft, man hat unendlich Leben. Also wir bestrafen in die Richtung sehr wenig, weil es ist schwer genug. Und ja, also es ist auf jeden Fall was zum Denken.
Ist denn, sind denn die Dimensionsschein?
Lichtradien?
Lichtradien, genau, das Wort habe ich gerade gesucht. Es ist Ende des Tages, wir müssen uns entschuldigen, wir sind so durch. Jetzt nach 8 Stunden oder 10 Stunden, teilweise 10 Stunden, wir sitzen hier und freuen uns auf die Cocktails, die gleich kommen. Jedenfalls haben wir die Lichtradien, die in andere Dimensionen zeigen hat. Ist denn auch eine Bewandtnis mit der Geschichte? Also ist das irgendwie damit verbunden, warum ihr das so gemacht habt?
Also die Idee hat eigentlich mit der Mechanik angefangen. Wir haben alle einen sehr technischen Hintergrund, daher. Und wir wollten etwas mit Dimensionen machen. Und da kam dann irgendwie so dann, ja, wir könnten doch irgendwie Portale in andere Welten eröffnen. Ja, lass uns doch vielleicht Licht nehmen. Das funktioniert ganz gut. Licht ins Dunkle und keine Ahnung, ja. Und warum macht man das? Ja, vielleicht sucht man etwas. Und dann kam halt irgendwie so, ja, man könnte ja, keine Ahnung, einen entlaufenden Hund oder einen Sohn oder irgendwas suchen. Ja. So ist es langsam entstanden, es hat sich langsam was zusammengefügt und durch das Licht kamen wir dann irgendwann einfach auf ein Irrlicht und auf den Sumpf. Und die Lichtradien sind eigentlich deswegen da. Bei Gianna Sisters zum Beispiel kann man ja auch Welt wechseln, Dimensionen wechseln, aber dort wechselt das gesamte Bild.
Ja.
Und die Lichtradien sind halt genau deswegen so mächtig, weil du hast diesen kleinen Bereich, der sich verändert. Alles rundum bleibt normal. Und manchmal ist der Lichtradius gerade ein bisschen zu klein oder gerade ein bisschen zu groß und das Falsche ist aktiv oder an. Ja. Und es gibt Zahnräder, die sich halt nur im Licht drehen. Und also wir haben unendlich Möglichkeiten, da irgendwelche Rätsel zu basteln. Und also es wird echt zum Teil richtig komplex mit 3 verschiedenen Farben oder ohne Farbe oder...
Ja.
Ja, also es gibt uns einfach sehr viele Möglichkeiten.
Klingt total cool, irgendwie auch vielversprechend auch. Also das, was ich gesehen habe, ihr habt so einen, wie gesagt, diesen melancholischen Stil irgendwie mit sehr, sehr entsättigten Farben, die nur in den Lichtradien teilweise sehr, sehr stark sind. Also ich habe hier zum Beispiel ein Bild vor Augen, das muss ich später auch in den Blogpost packen, wo man eine sehr grüne Landschaft hat und dann ist aber eigentlich die gesamte Umgebung sehr grau und sehr, sehr düster gehalten und so. Es sieht echt super cool aus, bin ich gespannt. Habt ihr denn lange gebraucht, um diesen visuellen Stil zu entwickeln? War das schwierig?
Der visuelle Stil hat sich gewandelt sehr stark. Also der war ursprünglich mal, ich kann dir auch gerne mal ein Bild von der älteren Version dazu geben noch. Der war früher mal ganz anders. Früher war es so mehr cartoony ein bisschen und im Endeffekt sind wir jetzt seit 3 Jahren am Entwickeln. Und in der gesamten
3 Jahre? Alter.
Ich meine, das erste Jahr war ein Uni-Projekt.
Okay.
Einfach von vielen, einfach eine Vorlesung, ein Projekt im Prinzip. Dann ist es als Hobby weitergegangen, Teilzeit. Jeder hat irgendwie einen Job. Und jetzt seit 1,5 Jahren sind wir so richtig ernsthaft dabei. Ich habe noch immer einen Nebenjob, aber...
Aber das ist ja eigentlich total geil. Also ihr habt jetzt im Prinzip ein Studienprojekt an der Uni vorgestellt. Was für ein Studiengang war das?
Das war am FH Technikum Wien, Game Engineering and Simulation, Masterstudiengang.
Cool. Und da ist dann quasi aus dem Kursprojekt irgendwie dann ein richtiges Spiel geworden. Ihr habt dann also einen Prototypen da vorgestellt.
Genau, also nach der Uni war es dann, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, 5-Level-Prototyp auf eigener Engine. Das hat natürlich noch mal länger gedauert.
Oh, krass.
Aber ja, ja, genau, das war eigentlich das Resultat. Und die Professoren waren da eigentlich ausschlaggebend dafür, dass wir weitergemacht haben, weil die meinten, jo, hey, also so ein cooles Projekt ist hier noch nie rausgegangen. Ja. Mach doch mal weiter, sag das doch mal wichtigen Leuten oder so.
Cool. Also ihr habt alles neu geschrieben. Also ihr habt alles im Prinzip mit eigener Engine gemacht, ja, und ist selbst programmiert. Genau. Jetzt nicht auf eine vorgefertigte Sache wie, also was vorgefertigt klingt jetzt gemein, aber ja, ihr habt jetzt keine Programmiersprache wie Unity genommen, genau, oder sowas irgendwie, sondern alles von Scratch neu gemacht.
Alles von Scratch. Und also das Lustige ist, der allererste Testprototyp war in Unity. Und es war halt irgendwie so kompliziert, damals irgendwie in Unity 2D-Sachen zu machen, weil Unity war einfach für 3D gedacht und die ganzen Constraints, die man dann einstellen muss und ja, das war uns alles irgendwie zu doof und wir dachten uns ja, ich meine klar, es war auch einfach ein Hobbyprojekt. Man kann sich ja mal damit auseinandersetzen, einfach mal mit C++ und DirectX, warum nicht eine Engine machen? Klar, machen wir doch. Haben schon einige andere gemacht in Österreich, auch von der Uni zum Beispiel.
Ja.
Ja, ist doch eh lustig. Kostet ja nichts irgendwie.
Das, was du ansprichst mit 2D, ich krieg's jetzt so an anderen Projekten irgendwie mit, dass die Programmierer immer fluchen. Scheiße, 2D in Unity funktioniert nicht so richtig. Genau. Und die haben da, glaube ich, einiges an Nachholbedarf noch zu machen. Also man munkelt, dass da vielleicht eine 2D-Version von Unity kommt, aber bis dahin sind es wahrscheinlich nur so Tricks, die man anwendet, um es überhaupt zweidimensional darzustellen. Ne?
Genau.
Aber das ist total beeindruckend, dass ihr das von Scratch gemacht habt und dann so weiter. Cool.
Ja, also klar, es kostet umso mehr Zeit. Man muss halt wirklich alles selber einbauen. Es gibt irgendwie nichts Vorgefertigtes. Dafür hat man wirklich den ganz uniken Look. Also wir sehen so oft Unity-Spiele und da denken wir uns, Unity, ja, man sieht es auf ersten Blick. Klar, es geht auch anders, aber es ist halt so naheliegend. Wenn es die Sachen schon gibt, dann verwende ich doch den Beleuchtungseffekt und ich weiß nicht was. Und also das ist schon etwas, wo wir einen Vorteil drin sehen. Einen großen Nachteil sehen wir darin, wenn wir jetzt partieren wollen. Weil es heißt, einfach von vorne anfangen. Und das ist nicht so lustig. Das überlegen wir uns wirklich dreimal und dabei ist es einfach, es wäre so geeignet für Konsole.
Ja, ich glaube, also gerade so PS4 oder sowas oder auch für Xbox, wie nennt man das? Ich glaube, diese Download-Kanäle, Xbox Live Arcade da würde das ja, glaube ich, ganz gut hinpassen,
Ja, da würden wir es auch sehr, sehr gerne sehen. Und eben wir, jedes Mal, wenn wir ihm das Spiel zeigen, hängen wir den Controller an, weil es ist so viel angenehmer, zumindest unserer Meinung nach, das einfach am Controller zu zocken, statt an der Tastatur.
Ja.
Man hat so viele Lichter zum Wechseln und so und das kann man besser.
Wie ist das? Wie ist das so für dich persönlich, so am Computerspielen? Die Diskussion haben wir nämlich intern.
Ja.
Achtung, Super Level League haben wir eigentlich immer so, spielen wir lieber am Computer, an Konsole. Und ich glaube, das ist auch so eine Grundsatzfrage, die sehr viele Leute auch generell haben. Manche kaufen sich halt immer nur ein Gerät, also sind jetzt nicht so enthusiastisch, dass sie alles haben müssen, sondern sagen, okay, ich kaufe mir jetzt eine PS4 und fertig.
Ja.
Wie ist das für dich persönlich? Verbindest du Spielen am PC ein bisschen zu sehr mit Arbeit? Oder?
Ja. Ja, das ist genau der Punkt. Wenn ich aufhöre zu arbeiten, dann will ich meinen Rechner einfach nur zuklappen.
Ja.
Jede neue E-Mail, alles hat irgendwie ein Pop-up und ich will es auch nicht deaktivieren, weil vielleicht ist es wichtig. Und dann muss ich am nächsten Tag wieder umstellen. Und ja, also der PC ist einfach ein Arbeitsgerät. Und insbesondere darum, weil ich an meinem Rechner arbeite. Ich gehe nicht in eine Firma und habe dort meinen Arbeitsrechner, den ich dann ausmache. Und zu Hause habe ich Privat-Content, sondern mein Laptop ist meine Arbeit.
Ja.
Das heißt, ich klappe den zu. Und jahrelang hatten wir eigentlich immer nur eine PS3 rumstehen.
Mhm.
Jetzt haben wir seit ungefähr einer Woche eine Wii U.
Geil.
Und somit vergehen die Tage und Nächte natürlich besonders schnell. Und Schlaf kommt definitiv zu kurz. Aber das ist echt so. Also ich bin ein absolut Konsolenfan aus diesem Grund.
Ja, weil es auch so unkompliziert ist. Ne? Man macht die Geräte auch an. Und ich meine, wir haben ja mit Spielen tagtäglich zu tun. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, ich spiele nur am Wochenende, weil ich hauptberuflich was ganz anderes mache. Die wollen ja einfach nur ein Gerät anmachen und es soll funktionieren. Ne?
Genau.
Ja.
Ich finde auch, also bei der Konsole, was ich sehr, sehr mag, man kann zu mehr spielen und es muss kein Multiplayer-Game sein.
Mhm.
Man kann einfach auf der Couch sitzen, es hat so was Soziales. Und man hat den Fernseher ein Stück weit entfernt, beim Rechner sitzt du so nah daran, da hat man nämlich keinen Platz zu zweit.
Ja.
Kannst den Controller aber einfach weiterreichen bei der Konsole. Es ist irgendwie auch dieser Aspekt, dass man es halt nicht alleine macht.
Das ist jetzt gerade natürlich mit der Wii U die Konsole dafür. Schon Mario Kart gespielt?
Nein, ich spiele im Moment ehrlich gesagt ein Wii-Spiel, weil ich hatte nie eine Wii.
Ja.
Und jetzt bin ich an Twilight Princess dran.
Es ist so gut.
Und der Wii U Controller ist super cool, weil da kann man einfach im Prinzip, wenn man der eine spielt und man will aber jetzt nicht mehr sitzen, man möchte sich einfach vielleicht mal hinlegen oder mal kurz einen Raum verlassen, dann nimmt man sich diesen Wii U Controller einfach mit und guckt da auf dem Bildschirm mit. Das ja, ist ja. herrlich, es ist super, man das verpasst
ganz,
nichts.
Ganz großartig. Ne? Ich finde, ihr solltet das auf jeden Fall auf irgendeine so eine Plattform bringen. Ich glaube, davon würdet ihr unheimlich profitieren. Vor allem bei Puzzlespiele, ich meine, man hat jetzt an Limbo gesehen, an es gab doch sogar ein War of the Worlds Puzzle Game und solche Sachen. Es gibt ja auf Xbox unendlich viele in der Richtung, aber die kommen auch gut an. Also ich habe mich an eins erinnert, das war so ein Zombie-Ding. Aus der Ukraine war das, glaube ich, irgendwie, wo man nur die Figuren als Schattenriss gesehen hat. Da fällt mir der Name jetzt gerade nicht ein. Aber weißt du, solche Sachen kommen auch raus. Und jetzt gerade Sony bringt ja auch ständig so Sachen wie Counter-Spy oder so raus. Und in die Ecke, ne, also Leute mögen das anscheinend, die Sachen aus einer 2D-Perspektive zu sehen. Vielleicht ist es ja auch eine Art von Begreifbarkeit, die dann für die Leute einfacher ist. Weil das so von der. Also du kannst komplexe Mechaniken anbauen, wie bei euch jetzt mit den Lichtradien. Ich habe es richtig hingekriegt. Und trotzdem, also das Gameplay ist komplex, aber die Übersicht ist ja trotzdem irgendwie da und ich glaube, das ist irgendwie so eine Stärke, die
also
da drin ist.
Für mich persönlich ist es auch so, ich mag die neuen Games, ich mag die Grafik, es ist unglaublich geil, ich mag auch diesen fotorealistischen Ansatz, aber immer solange keine Menschen vorkommen.
Ja.
Und das, weil das ist halt der Punkt, die sehen fast menschlich aus, aber halt doch nicht und es gibt ja eben diesen Effekt.
Uncanny Valley, ne?
Ja, genau. Und mir tut diese kleinen Fehler, die dann immer noch existieren, die tun einfach fast weh, deswegen will ich es nicht sehen. Und da ist mir zum Beispiel dann echt sowas Einfaches viel lieber. Und 2D ist zum Navigieren so unkompliziert. Ich meine, es gibt nur links und rechts und rauf und runter. Und ich finde es einfach entspannend, so richtig. Du musst dich nicht umdrehen, du kannst dich in die falsche Richtung, oder kann man aber.
Was du gerade sagst mit Uncanny Valley, ich fand das immer so unfair bei diesen Quantic Dream Spielen. Ne? Du hast einfach so einen riesen Respekt vor dieser technischen Leistung, weil das ja einfach unheimlich schwierig ist, dieses Performance Capturing, die Gesichter und so da reinzubringen. Und dann siehst du, also gerade Beyond mit, wie heißt die Schauspielerin Ellen Page, ne? Oder so?
Die bekannte, ich nicht nach Schauspielern.
Ja, aber eine bekannte Darstellerin auf jeden Fall. Und sie wurde sehr gut in diese, also für PS3-Verhältnisse so krass, weil das Ding war ja irgendwie schon 6 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Und du siehst, das sieht richtig gut aus. Und dann passiert so eine Kleinigkeit. So eine Kleinigkeit, wo du denkst, shit, das ist doch kein Mensch. So. Und das ist halt so schade, weil das wissen die ja auch selbst, dass sie immer in diese Falle irgendwie tappen. Und deswegen immer ganz viel Musik reinpacken, ganz viel Camera-Movement, damit es irgendwie doch noch funktioniert. Aber eigentlich sind die Fehler halt immer da, ne?
Das ist leider so. Ich glaube, wir würden einen Roboter so schnell entlarven, einfach weil er ist einfach nicht menschlich. Da ist so viel dahinter und das vor allem im Visuellen. Darauf sind wir einfach super spezialisiert.
Wogegen du halt zum Beispiel bei so einem Spiel wie Shine oder halt auch bei anderen Spielen, die so einen stilisierten Look dann benutzen, da kannst du ja dich darauf verlassen, dass der Spieler da ganz anders mit partizipiert. Ne? Also, dass er sich da reinversetzt, dass er seine Vorstellung benutzt und so weiter. Das ist dieser Pixar-Effekt, ne? Komischerweise.
Ja, klar, animier etwas, das entweder nicht gibt oder das sich eigentlich nicht bewegt und es sieht natürlich aus, es sieht toll aus. Animier ein Pferd, ein bisschen falsch und du weißt genau, wie ein Pferd eigentlich läuft. Wenn du es übertreibst und es richtig irgendwie komisch herumhupsen lässt, ist auch wieder alles gut. Aber wenn du so an diese realistische Grenze rankommst und es nicht ganz richtig machst, dann da geht es dann einfach sehr oft schief.
Ja, ich weiß doch, ich habe mich jahrelang geweigert, Cars zu gucken, den Autos, weil ich einfach die Idee so bescheuert fand. Irgendwie Autos mit so Gesichtern drauf. Noch nie gesehen. Nein. Ja, aber weißt du, der ist super.
Ja.
Weißt du, ich habe gedacht, der wäre wirklich total scheiße, wegen diesen Dingen, wegen fahrenden Autos mit Gesichtern. So. Und ich dachte, das guck ich mir nicht an. Also kein erwachsener Mensch kann das gut finden. Und dann gucke ich diesen Film dann doch aus Gelegenheit so und war total begeistert, weil du halt immer so einen Teil von dir selber da so reintransportierst. So. Und plötzlich verstehst du diese Figuren vielleicht auch, weil du ein bisschen deine eigene Fantasie benutzt und so. Und das ist super, also total gut. Und das bei Pixar funktioniert es gut. Und ich glaube, bei eurem Spiel wird das auch sehr, sehr gut funktionieren. Kannst du ein bisschen anteasen, wird's traurig am Ende? Kann man das schon verraten? Werden die Tränen kullern?
Kann ich es anteasen? Also.
Also das Grinsen sagt jetzt so ein bisschen ja.
das Ende ist. Nein, kann ich nicht anziehen.
Kannst du eigentlich. Muss jeder selber herausfinden,
oder? Ja, genau. Und weil, also man arbeitet sich durch das ganze Spiel auf dieses Ende hin. Und wir spiegeln auch die Farben spiegeln ein bisschen die Geschichte wieder. Eben sein hoffnungsvolles Grinsen im grünen Licht, wenn er irgendwie, wenn es Irrlichtig verspricht, dass ihm helfen wird. Er begegnet ihm ja im grünen Licht und dann das rote Licht bekommt man irgendwann so ab der Hälfte. Da ist man schon ziemlich lang im Sumpf unterwegs und der Weg will einfach nicht enden. Und da kriegt er so diesen manischen Grinser, wo dann irgendwie so besiegt ein paar Sumpfmonster und zuerst widerwillig und dann halt, ja, aber cool, ich krieg dadurch eine neue Kraft und so. Wird er so ein bisschen, weiß nicht, leicht crazy. Und mit dem blauen Licht verändert sie sich nochmal. Und das weist dann eh schon auch ein bisschen aufs Ende hin.
Ja.
Genau, deswegen da werde ich dazu nicht mehr viel sagen.
Bin ich super, super, super gespannt. Erstmal wünsche ich euch viel Erfolg bei dem. Ich hoffe, dass ein paar Leute jetzt ein bisschen Blut geleckt haben und sich das auf jeden Fall mal angucken. Gibt's auf Steam, ne?
Gibt's auf Steam. Also die Demo ist gratis online verfügbar, ist auch auf Steam verfügbar. Wer sich nicht ganz entscheiden kann, bitte einmal Demo spielen, sich überzeugen. Und sonst, ja genau, wir sind auf Steam, 6,99 €.
Das ist ja nichts.
Das ist, glaube ich, leistbar, oder?
Jetzt mal ohne Witz. Also alle kaufen diese Humble Bundles für 4 €. Da könnt ihr ruhig mal 2,50 € mehr drauflegen und was Neues spielen.
Genau.
Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage, wo wir hier schon sind auf der Game Connection und so. Dein persönlicher, also abgesehen von deinem Spiel natürlich, persönlicher Favorit unter den Nominierten?
Unter den Nominierten?
Kannst auch mehrere.
Ich muss sagen, mein Favorit war kein nominiertes Game, aber von einem nominierten Entwickler. Das haben wir heute früh irgendwie zu sehen bekommen. Das ist eigentlich ein Kinderspiel. Aber es war so genial. Wir kommen hier rein, komplett müde und dann kommt der Niki so daher und zeigt uns am Tablet irgendwie so ein Kinderspiel, das sie vor, ich weiß nicht, 2 Jahren angefangen haben. Und man macht nichts anderes, als man fliegt durch eine Welt als fliegender Fisch oder so und muss irgendwie Freunde einsammeln, so ein paar Schildkröten, ein paar so Quallen und Sachen und dann gibt es irgendwie so Blumen und die kann man irgendwie ein paar Mal so mehr oder weniger drüber streichen und dann droppen die irgendwelche Sporen oder was und unten kommen andere Blümchen. Es war einfach so happy und die Soundeffekte waren so einfach super cool irgendwie und für die Stimmung war es perfekt. Also es hat uns richtig aufgeweckt und aufgemuntert heute früh, weil gestern Abend war ein bisschen länger, natürlich. Das ist echt im Moment mein Favorit. Das war so, made my day, ganz ehrlich.
Klingt so ein bisschen wie die Katamari-Spiele, kennst du die?
Ja, genau.
Wo man einfach nur rumrollt und das Beste ist, wenn, also sie haben ja so einen richtig geilen Soundtrack bei Katamari und das Beste ist, wenn man so in ein Level kommt und dann auf einmal Blues oder Jazz so, und dann wirklich so japanische Stimmen auch da so und dann rollst du einfach die Gegend und sammelst.
Du machst im Prinzip kompletten Blödsinn die ganze Zeit, aber es ist super cool.
Das ist cool. Ja, das klingt echt gut, muss ich mir auf jeden Fall angucken. Super, dann danke für das Interview.
Ja, ich danke dir.
Und wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Vielen Dank, ebenfalls. Viel Spaß bei den Cocktails.
Tschüss.
Tschüss.